Die Gnade und Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir hören als Wort für die Predigt einen kleinen Abschnitt aus dem Anfang des Kolosserbriefes, was Paulus über seinen Dienst bezeugt. Paulus bezeugt: Ich bin Diener der Gemeinde geworden durch den Dienst, den mir Gott gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber ist es offenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen darstellen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Liebe Gemeinde, zu meinem Albtraum in den ersten 10 Jahren in Bartholomäus gehörte es, unvorbereitet eine Predigt halten zu müssen. Das war schrecklich, habe ich davon geträumt. Jetzt bin ich in die Situation gekommen und nehme aber die Situation wahr, ein bisschen zu erzählen von dem Dienst, den meine liebe Frau und ich 5,5 Monate auf Teneriffa hatten. Und zwar habe ich mir 3 Punkte aufgeschrieben, damit das mit der Uhr nicht so ein Problem wird. Erstens die Vorgeschichte bis zur Aufgabenstellung. Zweitens das Hauptthema unseres Lernens auf Teneriffa, das Geheimnis Doppelpunkt Christus in euch. Und drittens die 2 Bände des Evangeliums. Das Kreuz erwirkt das Heil für uns und der Geist wirkt das Heil in uns. Das ist schon ein ganz schönes Programm, aber ich erlaube und bitte um Uhrzeichen, wenn es zu lang wird. Fangen wir an. Die Vorgeschichte. Im November 2012, ein Jahr nach meinem Ruhestand, hatte ich einen interessanten Anruf. Es rief mich an der Leiter des Schneewindhauses, Schönebeck-Salzelm, den ich von Studienzeiten noch kannte, und begann seine Worte folgendermaßen: Rainer, dich wird jetzt ein Komet streifen. Oh, habe ich gedacht, was kommt jetzt? Willst du Pfarrer auf Teneriffa werden im Ruhestand? Nein, rief ich, das will ich nicht. Ich bin froh, dass ich kein Pfarrer mehr bin. Du bist ein Pfarrer, sagte er, ob du willst oder nicht. Kurz und gut, um lange Geschichte kurz zu machen. Wir sind dann im Januar hingefahren, uns das anzuschauen, haben dort mit der dortigen Gemeinde auf Teneriffa, eine Gemeinde deutschstämmiger Menschen, aber auch gemischt, aber ich musste nicht Spanisch sprechen, Deutsch, eine Woche mit denen gelebt und haben dann erst einmal gesagt, nein, also jahrelang können wir uns nicht vorstellen. Die Anfrage ging auf einige Jahre. Aber dann habe ich drunter geschrieben, PS, als Urlaubsvertretung für 3 Monate würde ich es machen. Daraus wurden dann 6 Monate und im Januar diesen Jahres flogen wir beide mit Herzklopfen dann hin, um diesen Dienst anzutreten. Und zum Glück gab es gleich am 3. Tag unseres Dortseins, waren wir eingeladen in einem Hauskreis. Da waren lauter Damen, nur meine Wenigkeit und der Herr, der mich eingeladen hatte, der Bruder Schneider, waren dabei. Und da hat die Hauskreisleiterin so einen Text rumgegeben, hat gesagt, lest euch den mal durch, das war aus dem Römerbrief, ob euch da etwas anspricht. Und genauso war es, da waren 2 Verse, die für mich sehr aufleuchteten. Das ist aus Römer 12, das Leben in der Gemeinde heißt dieser Abschnitt. Und da werden ganz viele Dinge aufgezählt, die in der Gemeinde wichtig sind. Und plötzlich leuchtete für mich auf, kümmert euch um meine in Not geratenen Gläubigen. Seid gastfreundlich, segnet und wenn Nöte kommen, haltet durch. Es war ein langer Text, aber diese Sätze leuchteten plötzlich auf und ich merkte, und im Nachhinein kann ich das nur bestätigen, das war der Dienstauftrag für diese 6 Monate. Ich sage es nochmal, kümmert euch um meine in Not geratenen Gläubigen, seid gastfreundlich, segnet und flucht nicht. Und dann war noch was mit der Einheit. Sorgt für die Einheit, bildet die Einheit. Und das war sehr schön, dass Gott uns das so aufleuchten ließ als Programm für diese 5,5 Monate. Denn ich will nicht verschweigen, dass ich nach 14 Tagen so in die Krise kam, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Das kenne ich überhaupt nicht. Ich bin als berühmter Schläfer bekannt. Ich war nächtelang, lag ich wach. Warum? Weil ich plötzlich vor mir stand, 21 Mal Predigten hintereinander, 21 Mal Bibelstunde mit lauter gut informierten Christen, 21 Mal wandern mit einer Wandergruppe den ganzen Tag und dann noch die Besuche machen und dann noch gastfrei sein. Das schaffe ich nicht mehr. Und das war auch so. Also das habe ich nicht nur gefühlt, sondern ich habe das auch gewusst. Das schaffst du nicht. Folge Schlaflosigkeit. Was macht man in so einem Fall? Spazieren gehen, das Meer rauschen, anschauen. Und dann kam ich auf die Idee, beten. Ja, beten. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Psalm aufgeschlagen. Kaum hatte ich 5, 6 Verse gebetet, war ich eingeschlafen. Also wer mal an Schlaflosigkeit leidet, soll Psalmen beten. Der wird auf alle Fälle einschlafen. Aber das ist das Fleisch, das sind wir. Wir sind dann müde, wir wollen nicht. Aber es war dann so, dass Gott im Vollzug nach den ersten Predigten, nach den ersten Bibelstunden, vor allen Dingen auch nach der ersten Wanderung, zum Glück mussten wir die nicht führen, dann hätte es Verirrung gegeben, sondern wir sollten nur dabei sein. Aber natürlich als der Herr Pfarrer, das ist der Herr Pfarrer, geh mal hin, erzähl mir mal deine Nöte. Also im Grunde genommen 20 Personen sind damit gewandert und haben in 8 Stunden mir alle ihre Nöte erzählt. Nicht alle, aber es war ehrlich gesagt, es war mir dann zu viel, ja, also ist ja klar, du willst wandern, die schöne Landschaft genießen, hinterher was essen und jeder erzählt dir seine Nöte, warum er auf Teneriffa ist, was hinter ihm liegt. Ach, irgendwie war ich dann irgendwie unwillig und dann kam aber mir Gottes Geist zu Hilfe und sagte, kümmere dich um die Nöte meiner Gläubigen. Und unter den Wandernden waren viele Gläubige. Eigentlich waren sie alle gläubig, auch die, die behaupten, nicht gläubig zu sein, sie haben auch an was geglaubt. Kümmere dich um die Nöte. Und wie soll ich das machen? Erst einmal zuhören, geduldig zuhören, aber auch Gott bitten, Herr, schenke mir doch den Eindruck von diesem Menschen, den Blick auf diesen Menschen, den du hast, damit ich, und schenke mir vor allen Dingen deine Barmherzigkeit und deine Liebe für diese Menschen. Und genauso hat es sich dann ereignet. Zu Einzelnen entwickelte sich dann eine wirkliche Beziehung, ein Vertrauen und es begann dann auch, dass ich mich von Mal zu Mal auf diesen Wandertag, es war immer der Mittwoch, auch freuen konnte. Und am Ende hat die Bewegung auch nicht unbedingt geschadet. Allerdings war dann am Schluss immer ein großes Essen, aber na gut, das ist ein anderes Thema. So, zweiter Punkt, das war mein erster Punkt, die Vorgeschichte bis zur Aufgabenstellung. Zweiter Punkt, das Hauptthema des Lernens. Bibelstunde für freikirchliche Menschen halten, ist ein hartes Brot, denn die wissen alle besser Bescheid als du. Die kennen ihre Bibel schon von der Pike auf, das war nämlich Freikirche. Die sind mit der Bibel aufgewachsen, mit ellenlangen Unterweisungen und so. Die kennen wirklich die Bibel doll und ich wusste eigentlich nicht, was ich denen neu erklären sollte. Und da ist mir selber aufgegangen, hat Gott mich so geführt, zeig ihnen doch und lerne doch selbst neu mein Geheimnis. Und habe ich gesagt, welches Geheimnis? Dass Christus in euch ist, die Hoffnung der Herrlichkeit in jedem Menschen geboren werden kann, leuchten kann und den Menschen verändern kann, egal welcher Kultur, welcher Nationalität, welcher Vorgeschichte. Dieses Geheimnis ist groß. Das lehre, das verkündige. Und lebe das auch. Und da habe ich dann angefangen, in der Bibelstunde vor allen Dingen über den Epheserbrief, also die Paulusbriefe, mal durchzugehen. Denn Paulus, der ganze Epheserbrief ist ja davon voll. Ich bete dafür, dass ihr dieses Geheimnis neu erkennt, welche Kraft in euch lebt, dass Christus in euch ist und was Gott für euch getan hat und wie er aus allen Kulturen und Völkern Menschen ja mit diesem Geheimnis beglücken kann und dass ihr darin wachsen dürft. Und es war so schön, ich darf da kurz mal einen Blick auf die Gemeinde jetzt werfen. Das ist eine Gemeinde, die aus 3 Gruppen besteht. Die inzwischen am kleinsten gewordene Gruppe sind die Residenten, die also auf Dauer dort leben. Die vor etlichen Jahren mal entschieden haben, Deutschland ade, wir leben jetzt in Spanien, so südlich wie es geht, vor der Küste Afrikas auf dieser schönen Insel. Das waren oft Gründe, die in der Gesundheit lagen, oft aber auch in Brüchen im Leben. Und diese Gruppe war aber jetzt schon in die Jahre gekommen und die waren alle so auf 75 bis 85 und sind kleiner geworden. Auch gesundheitliche Probleme stellten sich ein. Und die waren aber, die trugen die Gemeinde als Verein, als ein Verein, ein freier Verein. Die zweite Gruppe sind die Kurzzeitresidenten. Das sind die, die dem schmuddeligen Winter in Deutschland Ade sagen im Oktober und dann nach Teneriffa gehen und bis Ostern oder Pfingsten dort bleiben und wenn es in Deutschland wieder schön wird, wieder nach Deutschland zurückkehren. Das sind nicht nur reiche Leute. Ich habe auch immer gedacht, das sind alles Reiche. Nein, man kann für 300, 350 Euro dort locker eine schöne Wohnung mieten und manche können sich das mit zwei Renten leisten, dass sie die Wohnung dann das ganze Jahr haben, ein halbes Jahr bewohnen und das andere halbe Jahr sie vermieten oder leer stehen lassen. Also diese Gruppe war größer als die Residenten, die Kurzzeitresidenten oder die Halbjahresresidenten und die dritte Gruppe waren die Urlauber, die Kurzzeiturlauber, 14 Tage, drei Wochen, eine Woche, die tauchten dann immer sporadisch auf. Der Gottesdienst begann etwa mit 80 Leuten anfangs und nach Ostern waren wir noch 20. Da merkt man das schon, das große Fluktuation. Aber die Herausforderung war, es waren immer neue Leute da und es flossen in diesem Gottesdienst auch ganz unterschiedliche geistliche Strömungen zusammen. Freikirchliche Traditionen, landeskirchliche Traditionen, auch pfingstlich-charismatische Traditionen. Die Liturgie war nicht so ausgeprägt wie bei uns, sondern war mehr spontan, mehr freikirchlich. Und meine liebe Frau durfte schon ab dem zweiten Gottesdienst im Lobpreischor die Anführerin sein. Neben ihr stand ein 85-jähriger Österreicher, der gerade zum Glauben gekommen war und nicht singen konnte, aber kräftig mitgesungen hat. Gespielt hat ein serbischer Jazzpianist, der von frommen Liedern überhaupt keine Ahnung hatte und immer, wenn es rhythmisch schwierig wurde, aufhörte zu spielen. Also es war recht lustig, nicht ganz so geordnet wie bei uns. Aber man hat gemerkt, Gemeinde Jesu ist aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Lebensgeschichten, auch unterschiedlichen Formen in der Lage, Gott zu loben, zusammenzukommen, Einheit zu erleben, Gemeinschaft zu erleben. Es gab dann hinterher auch einen Kirchenkaffee, aber mit unserem nicht vergleichbar, denn der Gottesdienst begann 5:30 Abend, ging bis kurz vor 7 und um 7 ging das Kirchenkaffee los. Komische Zeit. Und um 7:30 verschwanden alle die, die in ein Hotel wollten und dort, wie heißt das, alles inbegriffen hatten, all inclusive. Die wollten dann zum Abendbuffet, das war ja klar. Also es war auch äußerlich ein bisschen komisch manchmal, aber Gott hat auch auf diesen krummen Linien, auf diesen kruden Linien seine Geschichte geschrieben. Und wir haben dann gemerkt, er hilft uns. In unserem bescheidenen Dienst, meine liebe Frau, mit ihrer Gastfreundschaft, sie hat natürlich auch gleich die Blumen übernommen, aber musste da ein bisschen drängeln, weil da waren andere, es war auch so ein bisschen schwierig dann weil in dieser Gemeinde, weil die auch nach Lebensgrundsätzen lebten. Freikirchliche Menschen leben nach Lebensgrundsätzen. Die heißen zum Beispiel, ich habe sie mir aufgeschrieben, das Leben ist hart, da musst du durch. Oder das andere, wie hieß das andere, wie es da drinnen aussieht, geht keinen was an. Tue deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, aber wie es da drinnen aussieht, geht keinem etwas an. Also die sind zum Teil gut, diese Lebensgrundsätze, weil sie ein Gerüst geben, aber sie sind zum Teil auch nicht geistlich, weil sie halt so starr sind. Und da mussten wir auch oft uns dem aussetzen, dass wir dann sagen, nein, dieser Grundsatz ist nicht richtig. Es geht schon deinem Bruder, deiner Schwester etwas an, wie es da drin aussieht. Wir dürfen auch über unsere persönlichen Zweifel, über unsere Ängste, über unser Versagen miteinander reden. Natürlich nicht von der Kanzel, aber unter Schwestern und Brüdern muss das möglich sein. Und da sind wir tastende Schritte nach vorn gegangen. Dritter Punkt, die zwei Bände des Evangeliums. Was sind diese zwei Bände? Erstens, das Kreuz wirkt das Heil für uns. Jesus hat am Kreuz das Heil für uns erworben. Das ist uns als Evangelischen ja sehr vertraut. Das hören wir oft, das buchstabieren wir oft. Aber das Zweite, der Geist Gottes wirkt das Heil in uns. Das ist oft verdeckt, das ist oft durch diese Lebensgrundsätze überdeckt. Da ist es dann so im evangelischen Bereich oft, dass man sagt, Gott hat dich befreit durch Christus, nun erweise dich dem würdig und führe dein Leben richtig, gib dir Mühe. Dass der Heilige Geist in uns wirkt, dass er mehr tun will, als nur unsere Vergebung bewirken, sondern dass er auch das Leben in uns wirken will, das ist wenig bekannt. Und ich muss auch sagen, das kann man auch nur im Lebensvollzug erfahren. Wir haben Johannes 17, 19 uns angeguckt. Da heißt es, das sagt Jesus beim Gebet, kurz vor seinem Abschied von den Jüngern, ich führe mein heiliges Leben nicht für mich selbst, sondern für sie, für die Lernenden, damit auch sie in Wahrheit heilig sind. Das ist ein bisschen kompliziert, der Satz, weil Heiligung und Heiligen, da verstehen wir eben oft darunter uns sehr bemühen und sehr anstrengen. Aber das ist ein Schlüsselsatz, dass Jesus sagt, mein heiliges Leben führe ich nicht, damit ihr mich anbetet, sondern damit ihr daran Anteil bekommt. Ihr dürft es empfangen, das Geheimnis Christus in euch, ihr dürft es in euch entfalten und ihr dürft in dieser Gnade, in diesem auch wachsen. Und deswegen möchte ich noch einmal die Frage aufwerfen, der wir auch nachgegangen sind auf der Insel, wie können wir als Lernende besser in dieser Weise leben und diese Kraft des Geistes besser erfahren? Und dazu möchte ich noch einige Erkenntnisse sagen, die wir da neu entdeckt haben. Wir dürfen das, indem wir unserer Bedürftigkeit bewusst werden. Denn das einzige Wachstum, zu dem wir in der Lage sind und zu dem wir aufgerufen sind, ist Wachstum in der Gnade. Nicht Wachstum in unserer Persönlichkeit. Die Wahrheit ist ja, wir werden immer kleiner und älter und werden auch immer starrer in unseren Ansichten und immer kränker und immer schwächer. Aber in der Gnade dürfen wir wachsen. Was heißt das? Gnade ist, wenn ich erkenne, Herr, ich kann es nicht, deshalb will ich es nicht länger versuchen, ich vertraue aber auf dich. Sei du in mir stark. Das klingt sehr theoretisch. Wie vollzieht sich das in der Praxis? Nun, das ist so, dass bei jeder Pflicht, vor der ich stehe, die mir schwer vorkommt, wir denken nur an das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, da liegt die Latte ja sehr hoch, aber auch bei jeder alltäglichen Pflicht gar nicht erst sage, so jetzt gebe ich mir Mühe, jetzt strenge ich mich an, sondern Herr, hilf mir, sei du bei mir, sei du in mir kräftig, tue das. In mir und durch mich. Und da an dieser Stelle durften wir in diesen 5,5 Monaten viel lernen. Es war beides. Am Anfang viel Seufzen, auch schon wieder. Ich habe ja in Bartholomäus früher niemals 20 Mal hintereinander predigen müssen. Es war immer so gnädig hier, dass es immer im Wechsel war mit Bruder Gessner, mit anderen Mitstreitern. Dort 21 Mal hintereinander. Oh, das kann ich gar nicht. Ich kann reden, ja, aber predigen, das nein. Und da habe ich auch gesagt, Herr, hilf mir, schlag mir doch das auf. Und da war natürlich eine Hilfe, dass die immer gesagt hatten, Rainer, hier wird nicht gelabert, sondern hier werden 3 Punkte gesagt. Erstens, zweitens, drittens. Halte dich bitte daran, ne? Auch schon wegen der Zeit. Das durfte ich lernen und dass Gott diese Punkte auch gefüllt hat. Und ja, und zum Beispiel eben auch in der Begegnung mit schwierigen Charakteren. Also auch in dieser Gemeinde dort gab es sehr, sehr schwierige Charaktere, wo man schon von vornherein gedacht hat, ach, musst du dem heute wieder begegnen, musst du der heute wieder begegnen. Und die Versuchung war groß, für 1,5 Stunden einen guten Mann zu spielen. Das gelingt ja einigermaßen, darin sind wir auch geübt. Benimm dich, 1,5 Stunden kriegt man das hin. Aber es ist so, dass man von Herzen einer Schwester, einem Bruder sagen kann, der Herr segne dich. Und dass das nicht eine starre Formel ist, dazu braucht es mehr. Dazu braucht es die Hilfe Gottes in meinem Herzen, die Veränderung in meinem Herzen. Und dann ereignete es sich, dass ich bei bestimmten Personen sah, ach, an dieser Stelle hat er Schmerzen, ist sie, er verletzt. Und da hat Gott dann Wunder getan, dass man plötzlich sieht, da war plötzlich eine Brücke da. Lasst es mich an einem Beispiel mal deutlich machen. Ich nenne mal nicht den richtigen Namen. Dort redet man sich überhaupt nur wie in Amerika mit Vornamen an. Die Nachnamen kann man auch fragen, aber man rührt es sich immer mit Vornamen an. Ich nenne jetzt mal einen anderen Vornamen, da war Peter. Peter stammte aus dem Rheinland, hatte einen netten Dialekt, den hörte ich gern. Aber Peter war auch ein bisschen jähzornig und ein bisschen aufbrausend. Und er wollte sich immer, ich hatte ein Dienstauto und musste dann immer die Wandernden auch fahren und hin und zurück, der wollte immer neben mir sitzen. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, könnte nicht mal ein anderer da sitzen, der so aufbrausend, und wenn du mal falsch fährst, da, nee, hier lang und so. Ach so. Und dann habe ich auch Gott gebeten, sag, Herr, zeig mir doch, was ist bei Peter los, wie kann ich ihn? Und da kamen wir an diesem Tag ins Gespräch und da redete Peter von seinem Sohn. Ich sage, wann hast du denn das letzte Mal gesprochen? Da guckt er auf sein Handy, sagt, vor 7 Jahren hat er mich auf diesem Handy das letzte Mal angerufen. Und dann erzählte er mir diese Geschichte von dem Sohn und ich merkte, er hat eine Riesensehnsucht, mit diesem Sohn wieder in Kontakt zu kommen. Aber er hat keinen Faden mehr. Und da habe ich dann im Abschied zu ihm sagen dürfen, Peter, weißt du was, lass uns doch in diesen Wochen gemeinsam für deinen Sohn beten. Vielleicht tut Gott ein Wunder. Auf alle Fälle segnen wir ihn auch aus der Ferne und das ist unser Bündnis jetzt. Wir beten für deinen Sohn jetzt, die ganzen Wochen über. Und da sind ihm die Tränen gekommen und ich merkte, er ist da sehr berührt. Und von Stund an war das ein geklärtes Verhältnis. Wir sind richtig Freunde geworden und es war dann eine Brücke da. Und ich konnte auch seine mir anfangs unangenehmen Charakterzüge viel besser einordnen, viel besser annehmen. Und da habe ich gemerkt, es braucht die Führung von Gottes Geist, dass wir von dem anderen ein Bild bekommen, wo braucht der Hilfe, wo darf ich ihn segnen, wo darf ich für ihn eine Hilfe sein. Und in dieser Hinsicht durften wir eine ganze Menge erleben, auch an Kontakten. Ich durfte auch zweimal ein Gemeindemitglied, das verhaftet worden war, in einem spanischen Gefängnis besuchen. Das war auch eine spezielle Erfahrung. Und da habe ich dem in die Augen geguckt und habe gesagt, Franz, so heißt er nicht, aber ich sage jetzt mal, Franz, wie geht's dir hier? Und da hat er zu mir gesagt, Rainer, mach dir keine Sorgen, der Herr ist bei mir. Ich fühle mich ganz behütet und stell dir vor, ich darf sogar einmal eine Bibelstunde halten für Deutschsprechende, die hier einsitzen, die das wollen. Also da haben wir auch gemerkt, dass Gott selbst in solchen Bedingungen, in solchen schwierigen Bedingungen das verwirklicht. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede, heißt es im Römerbrief. Geistlich gesinnt sein ist auf die Führung von Gottes Geist vertrauen und erleben, wie er in uns das vollbringt, was uns zu schwer ist. Dazu möchte ich Mut machen, dass wir dieses wieder in den Blick bekommen und dieses auch ja, uns gegenseitig Auskunft geben unter Geschwistern, im Hauskreis, im Gebetskreis, unter 4 Augen, dass wir da einander Anteil geben, wo brauche ich Gottes Hilfe, wo bin ich bedürftig, bete da bitte für mich. Und das schafft auch eine tiefe Verbindung unter den Geschwistern. Was nützt es, wenn wir unsere Größe, unsere Begabung, unsere Vermögen immer voreinander präsentieren, so wie am Stammtisch, mein Auto, mein Haus, mein Beruf, meine Kinder. Das schafft keine tiefe Verbindung, sondern dort wird eine tiefe Verbindung entstehen, wo wir uns untereinander unsere Bedürftigkeit auch mitteilen und füreinander beten. Denn das Gesetz des Geistes, das da lebendig macht, wirkt ohne unser Zutun, wirkt spontan. Ich gebe zu, auch das Gesetz des Todes wirkt. Aber im Römerbrief Kapitel 8, 1 und 2 heißt es, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes wirkt in ihnen und ist stärker als das Gesetz des Todes und der Schwäche. Und dies neu zu entdecken, diese Kraft neu zu entdecken, dazu sind wir ermutigt und aufgefordert, auch im Alter. Und das war eben auch eine Lektion. Anfangs dachte ich, gut, diese Residenten sind alle sehr betagt, aber dann habe ich auch gemerkt, sie sind sehr wertvoll. Sie haben sehr wertvolle Erfahrung. Und dort, wo sie sich diese Bedürftigkeit auch Gott gegenüber und den Geschwistern gegenüber anzeigen und für sich beten lassen, sich dienen lassen, entsteht auch Gemeinschaft bis zum letzten Atemzug. Einen haben wir auch erlebt, der hat sich dann verabschiedet und war eine Woche später zu Hause in Holland gestorben, ein lieber Bruder. Und es war sehr wertvoll, diese letzten Momente mit ihm, die wir auf der Insel hatten, noch einmal in Erinnerung zu rufen, die Gespräche, das Anteil nehmen, das Anteil geben. Das bleibt einfach und wirkt weiter. Ja, ich werde gerne noch einmal in anderem Rahmen zusammen mit meiner lieben Frau auch über die kulturellen Dinge sprechen, die Insel, die Bewohner, das Spanische. Das war alles gutes Beiwerk. Es bleibt aber die Ermutigung, und die möchte ich einfach weitergeben, lasst uns Lernende bleiben, Jünger und Jüngerinnen bleiben. Lasst uns wachsen in der Gnade und lasst uns unsere Bedürftigkeit auch vor Gott und voreinander bekennen, dass wir füreinander beten, füreinander eintreten und darin Gemeinde Jesu sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, unserem Herrn. Amen.